Ja, ich freue mich wieder hier zu sein nach einer Woche Pause. Wir haben die Zeit unseres Urlaubs genutzt und haben eine Reise gemacht. Und zwar sind wir zu meinen Eltern gefahren, Richtung Norden, nach Hamburg. Und haben dort einige schöne Tage verbracht. Wobei das Wetter, glaube ich, auch nicht besser war, als es hier gewesen ist. Wenn man so eine Reise tut, dann muss man sich darauf ja ein bisschen vorbereiten. Also man sollte sich überlegen, wie kommt man dahin, wie kommt man wieder zurück, was muss ich mitnehmen, wie viel davon, damit eben dann auch alles klappt. Wie verstaue ich das, wie kriege ich es unter? Und auch auf andere Dinge bereiten wir Menschen uns ja gerne vor. Zum Beispiel auf wichtige Termine. Wenn man zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch hat in der nächsten Woche, dann wird man wahrscheinlich im Kopf nochmal durchgehen, was einem wichtig ist, was man unbedingt rüberbringen möchte in diesem Gespräch. Oder vor einer Prüfung, natürlich arbeitet man den Prüfungsstoff durch, man wiederholt ihn unzählige Male, dass man eben gut vorbereitet in diese Situation hineingeht. In besonderem Maße wollen wir Menschen uns meistens für den Ernstfall vorbereiten. Und ich glaube, das zeigt sich nirgends so deutlich wie an der Versicherungswirtschaft. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Man kann inzwischen längst nicht nur die großen Risiken des Lebens so versichern, also wie Tod, Krankheit oder Unfall, sondern im Grunde kann man eigentlich alles versichern. Und das wird auch fleißig in Anspruch genommen. Es gibt in Deutschland ungefähr 450 Millionen Versicherungsverträge. 450 Millionen bei 80 Millionen Einwohnern. Schon interessant. Und jeder Bürger lässt sich seine Versicherung durchschnittlich 2.657 Euro kosten pro Jahr. Und die gesetzlichen Pflichtversicherungen, die sind da jetzt nicht mit einberechnet. Also die kommen ja nochmal dazu. Also wir Menschen, wir bereiten uns gerne vor. Vor allen Dingen für den Ernstfall, wenn irgendetwas Schlechtes vielleicht auf uns zukommen könnte. Man kann aber die Frage stellen, wie sieht es eigentlich diesbezüglich in unserem geistlichen Leben aus? Wir glauben ja als Christen, dass Jesus Christus, dessen Auferstehung wir gefeiert haben vor kürzerer Zeit, dass er in den Himmel aufgefahren ist, dass er dort zu Rechten des Vaters sitzt und regiert und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. So heißt es im apostolischen Glaubensbekenntnis, ein uralter Text, der von im Grunde allen Christen geteilt wird. Jesus ist der kommende Sohn. Und das meint ja, er ist der wiederkommende Sohn. Und mit seiner Wiederkehr wird die Welt, in der wir leben und die Welt, wie wir sie kennen, sie wird sich dramatisch ändern. Jesu Kommen in diese Welt wird die größte Umwälzung dieser Welt sein, seit das Universum besteht. Also die Beherrschung des Feuers, die Erfindung des Buchdruckes oder der Dampfmaschine oder auch die Digitalisierung, das sind Kleinigkeiten im Vergleich zu diesem Umbruch, der da auf uns zukommt. Sind wir darauf vorbereitet? Sind wir vorbereitet, unserem auferstandenen Herrn mal zu begegnen? Ich will uns mitnehmen in das Lukas-Evangelium und wir haben es schon gehört, dort tritt im dritten Kapitel eine sonderbare Gestalt auf. Es ist Johannes der Täufer. Schon äußerlich war er sehr markant, sehr merkwürdig trat er auf und er hatte diese Aufgabe, seine Zuhörer auf dieses erste Kommen Jesu vorzubereiten. Und doch lehrt dieser Text, das glaube ich, auch eine Menge uns, die wir uns auf das zweite Kommen Jesu vorbereiten wollen. Und wir wollen diesen Text unter diesem Blickwinkel betrachten. Denn Jesus, der kommende Sohn, das ist unser Thema heute. Und ich lese uns jetzt aus Lukas 3, Verse 1 bis Vers 20. Und dort lesen wir. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Landesfürst von Abilene, als Hannas und Kaiphas Hohepriester waren, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend um den Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja: Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Ihr Schlangenbrut, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu! Bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach: Was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen: Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Zöllner, um sich taufen zu lassen, und sprachen zu ihm: Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen: Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen: Was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen: Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war und alle dachten in ihrem Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre, antwortete Johannes und sprach zu allen: Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Worfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Und mit vielen anderen mehr ermahnte er das Volk und verkündigte ihm das Heil. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders, und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu: Er warf Johannes ins Gefängnis. Dieser erste Abschnitt ist eigentlich könnte man so denken, also diese ersten Verse in diesem Abschnitt sind eigentlich so, ja, finde ich, gewissermaßen ein Text für Bauingenieure oder für Menschen, die irgendwie so mit Baumaßnahmen zu tun haben. Denn eigentlich geht es hier in diesen ersten Versen um so ein richtig großes Bauprojekt. Dann hören wir nochmal dieses Jesaja-Zitat, das Lukas hier in Vers 4 bis Vers 6 oder Vers 4 bis Vers 5 eben einbringt, um das Wirken von Johannes zu erklären. Es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Also wir hören hier, ein Weg soll bereitet werden. Es soll alles begradigt werden. Berge und Hügel, die müssen weichen. Täler müssen aufgeschüttet werden. Und was uneben ist, muss gerade werden. Und das muss man sich mal so ein bisschen bildlich vorstellen. Ein großes, ein riesiges, ja für den antiken Hörer, der weder motorisierte Bagger noch stählerne Kräne kannte, eigentlich ein unmögliches Bauprojekt soll angegangen werden. Und zwar für Gott, für den Herrn, für diesen kommenden Sohn. Auf das Kommen des Sohnes und auch auf sein zweites Kommen muss man vorbereitet sein. Und damit ich vorbereitet bin für den kommenden Sohn, da muss mein Herz gereinigt sein. Und alles, was da noch ist an Hindernissen, alles, was da ist, was vielleicht stört, was uneben ist, das muss weg. Da müssen mal die Bagger kommen und so richtig abtragen. Da müssen mal die Weizen kommen und das Krumme richtig begradigen. Und da müssen auch die Laster kommen, um den ganzen Schutt abzufahren. Das ist dieses Bauprojekt, zu dem Johannes aufruft. Ein gereinigtes Herz muss her. Denn ein gereinigtes Herz, das ist gewissermaßen die Autobahn für Gottes Kommen. Bahnfrei für den kommenden Sohn. Darum geht es. Darum geht es auch heute noch. Es wird ernst. Für den kommenden Sohn gilt es, vorbereitet zu sein. Nur wie? Wie kann das gehen? Wie können wir uns vorbereiten? Wie kann solch ein großes Bauprojekt getan werden, umgesetzt werden? Das scheint ja eigentlich unmöglich, Berge und Hügel zu beseitigen, Täler aufzuschütten. Wie kann man das bewerkstelligen? Gilt es nun, dass wir mit eiserner Disziplin und mit höchster Aufmerksamkeit jedes Fehlverhalten aus unserem Herzen, aus unserem Leben austilgen und beseitigen? Und was passiert dann, wenn es uns einmal nicht gelingt, wenn uns ein verletzendes Wort rausrutscht oder ja, wir in unserer Lieblosigkeit mal jemanden übersehen? Sowas soll ja vorkommen. Gott sei Dank ist es nicht so, dass dieses Bauwerk wir selbst bewerkstelligen müssten. Das wäre auch so aussichtslos, als müsste man mit einer kleinen Kinderplastikschaufel irgendwie einen Tunnel ausheben. Völlig unmöglich, zum Scheitern verurteilt. Was es aber braucht, das ist die Erkenntnis. Das ist diese Erkenntnis, dass wir umbauen müssen, dass wir sanieren müssen, dass wir erneuern müssen. Theologisch gesprochen, wir brauchen diese Erkenntnis, dass wir erlösungsbedürftig sind, dass der Veränderungsbedarf bei uns ist. Das müssen wir erkennen. Das müssen wir sehen. Das ist dieser erste Schritt, diese Voraussetzung. Wer dagegen denkt, bei mir ist alles in bester Ordnung, ich bin in bester Verfassung, ich muss nichts ausbauen, umbauen, verändern. Wer so denkt, der hat ein Problem. Wer denkt, er brauche keine Umkehr, er brauche keine Generalüberholung, keine Umbaumaßnahmen, bei dem ist alles verloren, zum Scheitern verurteilt. Auch bei demjenigen, der sich vielleicht gegen dieses vermeintlich so negative und überzogene Menschenbild der Bibel wendet. Ja, das liegt ja hier so zum Grunde, auch das Menschenbild der Bibel, was wir immer wieder auch in den biblischen Schriften doch sehen, dass wir als Menschen Sünder sind, dass wir Schuld auf uns geladen haben und dass wir Veränderung brauchen. Und wer dieses Menschenbild ablehnt, der ist auf dem Holzweg. Und das ist ja durchaus etwas, was man in neuerer Zeit immer wieder hört und das hört man auch in frommen Kreisen zunehmend, dass das ein überholtes, ein allzu negatives Menschenbild sei, das dort gezeichnet würde und das müssen wir schleunigst oder sollten wir schleunigst überwinden. Der Mensch sei doch gar nicht so verdorben in seinem Herzen. Christus musste doch gar nicht, so spitzen manche es dann zu, für unsere Sünden am Kreuz sterben. Hauptsache sei doch, dass wir begreifen, wie wir besser miteinander umgehen können und dass wir miteinander so als Gemeinschaft unterwegs sind, dass wir mehr und mehr voneinander lernen und dann auch unseren guten Kern, der in uns allen stecken, steckt, angeblich, auch endlich nach außen so zum Vorschein bringen. Aber wer so denkt, irrt, er ist auf dem Holzweg. Wer dies meint, muss tatsächlich den ganzen Umbau seines Herzens zu dieser Autobahn Gottes, dass Gott kommen kann, selbst bewerkstelligen. Er muss dann tatsächlich hingehen und jedes Hindernis aus eigener Kraft aus dem Weg räumen. Er muss im Bilde gesprochen den Mount Everest mit einer kleinen Plastikschaufel abtragen. Es wird ernst für den kommenden Sohn. Da gilt es, vorbereitet zu sein. Und deswegen ist es wichtig, dass wir begreifen, wer wir sind. Wer bin ich persönlich vor ihm, vor unserem Gott, der mich geschaffen hat. Und es ist so ähnlich wie damals bei Johannes. Auch da, diejenigen, die positiv auf seinen Taufaufruf reagierten, das waren die Menschen, die nicht stolz waren. Die nicht von sich dachten, bei mir ist alles in Butter. Sondern sie waren realistisch und demütig. Sie erkannten, dass sie vorbereitet werden müssten, dass sie Veränderungsbedarf hatten. Und sie begriffen, dass da ganz viel war, was noch weg musste. Berge an Schuld, Täler der falschen Gewohnheiten und Unebenheiten voller Lieblosigkeit und Selbstbezogenheit. Denn Gott kommt. Er kommt zu den Demütigen. Er kommt zu denjenigen, die wirklich erfassen, wer sie vor ihm sind. Und das gilt es wahrzunehmen. Jesus ist der kommende Sohn. Für sein Kommen gilt es, sich vorbereiten zu lassen. Der Ernst dieser Lage, dass Gott kommt, dass Jesus kommt, wird auch deutlich, und das finde ich sehr spannend an dieser zeitlichen Komponente, die hier in diesem Text so beschrieben wird. Schauen wir nochmal auf Vers 1 und 2. Ne? Da habe ich euch mit vielen Namen so konfrontiert. Und da wird ja einmal mehr auch der historische Anspruch von Lukas deutlich, mit dem er sein Evangelium geschrieben hat. Aber Lukas erwähnt in diesen ersten anderthalb Versen nicht weniger als 7 Personen, Kaiser, Könige, Statthalter, Hohepriester und so weiter, die erwähnt er, um das Wirken von Johannes dem Täufer so zeitlich einzuordnen. Und er schreibt dort eben, im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa und sein Bruder Philippus Landesfürst von Iturea und so weiter. Also er nennt diese ganzen Namen und er umreißt damit die Zeit, in der das alles stattgefunden hat. Und er umreißt mit dieser Namensliste auch die Umstände dieser Zeit, in der das alles stattgefunden hat. Denn überlegen wir mal, so viele Namen, so viele unterschiedliche Funktionen und Aufgaben, die hier genannt werden. Das heißt doch auch, dass es eine Vielzahl unterschiedlicher Sichtweisen und Interessen gab zu dieser Zeit. Das war auch eine komplexe Zeit. Das war auch eine Zeit, die gewiss nicht weniger kompliziert gewesen ist und weniger unübersichtlich gewesen ist als unsere Zeit heute, als unsere Welt heute. Und es war eben eine ganz konkrete Zeit, eben die Zeit, in der diese Herrschaften ihre Aufgaben hatten und in gewissen Gebieten etwas zu sagen hatten. Und was geschieht in dieser Zeit, ausgerechnet in dieser Zeit? Gott greift ein. Gott greift ein. Wir lesen da nämlich in Vers 2, da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes. Das ist ein semitischer Ausdruck hier, ne? Wenn es heißt, da geschieht das Wort Gottes zu Johannes. Das knüpft so an die alttestamentlichen Bücher. Wir lesen es immer wieder dort in den Propheten, dass das Wort Gottes geschieht. Die Propheten hören nicht nur das Wort Gottes einfach, sondern heißt immer wieder, das Wort Gottes geschieht zu den Propheten. Gottes Wort kommt also hier ein weiteres Mal zum Zug. Dieser Johannes, ist ein weiterer in dieser Reihe von Gottes Propheten. Es wird ernst. Rechnen wir eigentlich mit Gottes Eingreifen in diese Welt, in unsere Welt, heute? Erwarten wir Jesu zweites Kommen tatsächlich? Ich meine, denken wir noch mal einen Moment drüber nach. Wir haben Ostern gefeiert, die Auferstehung Jesu. In wenigen Wochen ist Himmelfahrt. Dann kommt Pfingsten. Dann haben wir diese Reihe so durch, ne, an den großen christlichen Festen. Vielleicht beginnt ja schon mit Weihnachten eigentlich. Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten. Dann haben wir diese Reihe durch. Und wir müssen uns doch eins verdeutlichen. Mit diesen Festen, mit diesen Ereignissen ist Gott noch nicht am Endpunkt angelangt. Das ist doch noch nicht das Ende von Gottes Geschichte mit uns Menschen. Da steht doch noch etwas aus. Das ist doch noch nicht alles gewesen. Und wir lernen hier in diesem Text, dass Gott in ganz konkreten historischen Umständen handelt. Gott greift ein in den ganz normalen Gang dieser Welt. Eben zum Beispiel damals, als ein gewisser, ja, Philippus, nehmen wir ihn mal heraus, als er Landesfürst von Iturea war. Der war jetzt nicht besonders wichtig, aber naja, in diese konkrete Zeit greift Gott eben ein. In diesem konkreten Moment handelt Gott. Gottes Wort geschieht und er greift ein. Und da stellt sich doch die Frage, warum eigentlich nicht heute? Warum nicht eigentlich jetzt? Warum nicht auch zu unseren Lebzeiten? Könnte es nicht sein, dass Gott das nächste Kapitel seiner Geschichte mit uns Menschen jetzt zu unseren Lebzeiten aufschlägt, in dieser Zeit? Könnte das nicht sein? Das ist doch möglich. Jesus ist der kommende Sohn. Rechnen wir damit. Es wird ernst. Es kann auch in unserer Zeit geschehen. Die Predigten von Johannes, dafür ist er ja auch berühmt, die waren ja alles andere als weichgespült. Ihr Schlangenbrut, das schleuderte er seinen Zuhörern entgegen und das war auch damals kein Kompliment, sondern schon etwas unerhört. Und um die Dringlichkeit zu unterstreichen, da sagt er dann auch noch, Vers 9 beispielsweise, es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Und man kann sich ja fragen, lieber Johannes, warum denn diese harten Worte? Kannst du nicht ein bisschen freundlicher, ein bisschen gewinnender, ein bisschen positiver auftreten? Worum ging es ihm denn? Vers 8 macht das deutlich. Er sagt, seht zu, bringt rechtschaffende Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Johannes wendet sich gegen einen weit verbreiteten Irrtum, dass nämlich eine bestimmte Herkunft, Nachfahre Abrahams zu sein beispielsweise, oder dass gewisse religiöse Traditionen, dass die entscheidend seien. Nur weil du zum Volk Gottes gehörst, ist noch lange nicht alles gut zwischen dir und Gott. Das ruft er den Menschen damals zu. Übertragen auf heute, nur weil du seit Jahrzehnten zur Gemeinde gehst, bist du kein besserer Mensch. Nicht Herkunft, sondern Herz. Nicht Herkunft, sondern Herz. Darauf kommt es an. Und da legt Johannes dann im Fortlauf seinen Finger wirklich tief in die Wunde. Und er wird auch sehr, sehr konkret. Sehr, sehr praktisch. Er fragt zum Beispiel danach, wie ist denn eigentlich dein Umgang mit Geld und Besitz? Vers 11, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und da können wir kurz mal innehalten, ruhig. Und uns fragen, ist das eigentlich so eine Haltung, die mich auch prägt, die mich beschreibt, die mich ausmacht? Dass ich freigebig sein kann, dass ich großzügig sein kann, mit dem, was mir gegeben ist, an Geld, an Besitz. Dass ich nicht alles für mich und meine Träume ja zusammenraffe, sondern dass ich auch an andere gebe, an Bedürftige, an das Reich Gottes. Dass ich mich auch nicht an meine Besitztümer klammere, gerade auch in ja eher schwierigen Zeiten wie momentan, wo man nicht weiß, wie hoch die nächste Heizrechnung vielleicht sein wird, sondern dass ich auch jetzt in diesem Vertrauen auf Gottes Fürsorge leben kann. Das ist so eine Frage der Herzenshaltung. Wie ist das mit dem Geld und Besitz? Das ist schon eine Frage, da geht schon ziemlich ins Zentrum. Oder ein anderes Thema, was er anspricht, das Thema Macht. Tut niemandem Gewalt oder Unrecht, lasst euch genügen an eurem Sold. Gewalt und Macht, da geht's ja nicht nur um Schläge. Da gibt's ja auch noch viele Formen, die sehr viel subtiler sind. Verzichten wir darauf, unser vermeintliches Recht durchzuboxen? Oder vielleicht mit geschickten Winkelzügen da voranzukommen, uns Vorteile zu verschaffen, die Naivität anderer auszunutzen? Oder umgekehrt gefragt, nutzen wir die Macht und die Gestaltungsräume, die uns gegeben sind, nutzen wir sie auch zum Wohl anderer? Auch eine Frage, die sehr ins Zentrum geht. Wie ist das mit Macht und Einfluss? Oder etwas Drittes noch, Genügsamkeit, Zufriedenheit. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Können wir eigentlich zufrieden sein mit dem, was uns geschenkt ist? Finanziell, aber auch gesundheitlich, was die Erfüllung unserer Wünsche und Sehnsüchte angeht. Oder haben wir da diesen unbändigen Drang nach mehr, mehr, mehr? Das sind schon gewichtige und wirklich nachdenkenswerte Themen, die Johannes hier in seinen Worten so kurz anschneidet. Geld, Macht, Zufriedenheit, Genügsamkeit, das sind schon gewichtige Themen. Da geht's an den Kern. Und darum geht es ja auch Johannes. Es geht ihm um den Kern. Es geht ihm um eine echte Umkehr. Es geht ihm um eine echte Veränderung. Nicht nur so ein bisschen Kosmetik. Nicht nur die schlimmsten Stellen so ein bisschen überpinseln. Es geht ihm um ein völlig neu gestaltetes Leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen Gedanken. Vielleicht denkst du, das ist ja schon sehr herausfordernd. Vielleicht auch etwas zu herausfordernd, vielleicht etwas abschreckend. Vielleicht kommt dir sogar in den Sinn, dass du denkst, Mensch, das ist ja eigentlich ziemlich wenig evangelisch. Macht nicht das Evangelium Schluss mit diesem Leistungsgedanken und den guten Werken? Ich glaube, wir dürfen an dieser Stelle auch nicht vergessen, was uns andere Stellen des Neuen Testaments ja auch deutlich machen. Wir lesen zum Beispiel bei Jakobus in seinem Brief, wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Steht im Jakobusbrief. Und selbst Jesus, unser Herr, er sagt uns, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und ich frage mich da manchmal, ob wir nicht vielleicht hin und wieder zu einem etwas zu weichgespültem Evangelium tendieren. Dass wir diese ganzen Ansprüche weitgehend ausradieren. Dass wir zu wenig betonen, dass aus dem Glauben heraus, wohlgemerkt nicht als Voraussetzung dafür, aber dass dann aus dem Glauben heraus auch Taten erwachsen sollen, erwachsen werden. Dass der echte Glauben eben an den lebendigen Herrn, dass der auch zu Früchten führt. Dass Wachstum tatsächlich geschieht und Veränderung auch hervortreten wird. Und da möchte ich uns, da möchte ich dir und ja auch mir selbst diese doch sehr persönliche Frage mal mitgeben. Eine Frage, auf die du jetzt nicht gleich eine Antwort im Kopf haben musst. Vielleicht ist es auch sogar besser, wenn du die mal so mitnimmst und in einer ruhigen Minute dir darüber Gedanken machst. Aber ich würde mir schon wünschen, dass du sie nicht gleich wegschiebst oder auch nicht gleich abhakst, sondern wirklich dieser Frage mal stellst. Nämlich, was sagen deine Früchte eigentlich über deine geistliche Verfassung aus? Was sagen deine Früchte über deine geistliche Verfassung aus? Denn so wie du aus der Frucht der normalen Pflanze so auf ihren Gesundheitszustand schließen kannst, so kannst du auch aus deinen Früchten auf deine geistliche Gesundheit schließen. Was sagen deine Früchte über deine geistliche Verfassung aus? Und selbst wenn du vielleicht zu dem ehrlichen Ergebnis kommst, da ist gar nicht so viel, selbst dann darf ich dich noch ermutigen. Und wie viel mehr auch uns alle. Denn es ist der Geist Gottes. Es ist der Geist Gottes, der uns ertüchtigt zum neuen Leben. Der Geist Gottes ist der Kraftstoff, um vorwärts zu kommen auf dieser Straße der Heiligung. Du musst nur auftanken und das beginnt eben damit, und damit wiederhole ich mich heute, dass du umkehrst, dass du dir klar machst, ich brauche Gott. Alleine geht es nicht. Meine Kraft ist nicht genug. Ich brauche Gott, ich brauche deinen Kraftstoff, ich brauche deine Kraft, deine Veränderung. Jesus, der kommende Sohn, damals wie heute, ist er das und sein Kommen steht bevor. Und was wir brauchen, das ist diese echte Umkehr zu Gott. Immer wieder. Und zum Schluss dürfen wir daraufhin zugehen, auch mit einem großen Versprechen, mit einem doppelten Versprechen, das uns hier gegeben ist. Johannes sagt uns nämlich, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Jesus bringt den Heiligen Geist. Das ist der erste Teil dieses Versprechens. Und Johannes damals, er musste noch in die Zukunft schauen. Er schaute noch prophetisch nach vorne auf diese Zeit, in der das einmal so sein würde, dass Gottes Geist auf die Gläubigen kommt und dass Gottes Geist in allen Gläubigen wohnen würde. Mit Jesus würde es soweit sein. Gottes Geist nimmt Wohnung in allen, die glauben. Gott ist mit uns in den Niederungen des Alltags. Das ist diese hoffnungsvolle und auch für Johannes damals noch kaum vorstellbare Aussicht. Und das ist dieses Versprechen, das ist bereits wahr geworden. Das ist ja schon so. Das leben wir ja. Seit Pfingsten wissen wir das. Wir können die Realität des Geistes Gottes in unserem Leben jeden Tag erfahren. Du wachst morgens auf. Du stehst auf, der Geist Gottes ist schon da. Du bist bei deiner Arbeit, du hast vielleicht mit herausfordernden Situationen und schwierigen Menschen zu tun. Du darfst sicher sein, Gottes Geist ist mit dir. Du darfst ihn um Führung bitten. Du schaust in die Bibel vielleicht hinein und du bist nicht so erwartungsvoll oder vielleicht auch nicht ganz frisch. Auch das kommt ja manchmal vor. Aber du kannst um die Leitung des Geistes bitten. Oder du bist verzweifelt, du bist traurig, du bist niedergeschlagen, dir fehlen vielleicht auch mal die Worte, um zu beten. Doch der Geist Gottes, er wird dein Gestammel in rechter Weise vor Gott bringen. Gottes Geist ist da. Gottes Geist ist da. Jesus hat den Geist gebracht und er lebt in dir, wenn du zu Jesus gehörst. Ja, Jesus ist der kommende Sohn, doch Gottes Geist ist eben dieser gegebene Begleiter für die Zeit bis zu seinem Kommen, dass du wach bleibst bis dahin und dass du getröstet wirst, auferbaut wirst bis dahin. Die eine Seite des Versprechens. Und dann ist da die andere Seite des Versprechens. Vers 17 ist das. In seiner Hand ist die Worfschaufel. Und er wird seine Tenne fegen und wird den Weizen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Also während der Anfang unseres Textes eher was für Bauingenieure war, ist jetzt dieser Vers eher was für Landwirte. Und zwar für diejenigen, die mit den alten Methoden noch vertraut sind, wie man das früher gemacht hat. Das hat man ja zu früheren Zeiten eben so das Getreide in die Luft geworfen, um dann die Spreu von dem eigentlichen Weizen, also von dem, was man wirklich gebrauchen konnte, zu trennen. Und das ist hier das Bild dafür, wie es sein wird, wenn Gott Gericht halten wird. Und da wird eins deutlich. Jesus schützt uns davor, vor dem kommenden Gericht. Also Jesus, er sammelt die Seinen, er sammelt sie in seine Scheune und das Feuer wird sie nicht erfassen. Das ist hier die große Zusage. Wenn es einmal richtig ernst wird, wenn der Sohn wiederkommt, und das kann in unseren Tagen sein, in den ganz gewöhnlichen Tagen, so wie damals auch, ganz gewöhnliche Zeiten waren, es wird nicht ewig so weitergehen. Dann bist du als ein Mensch, der Jesus Christus vertraut und an ihn glaubt, dann bist du geschützt. Du bist bewahrt. Ich musste an so ein heftiges Unwetter denken. Erlebt man ja manchmal, ne? Die Winde peitschen. Der Regen, der prasselt so richtig da nieder aus den Wolken, die Blitze zucken, der Donner grollt, dann fangen schon an, die größeren Äste so von den Bäumen abzubrechen und auf den Fußwegen entstehen schon so kleine Bäche. Bei so einer Witterung, da willst du nicht draußen sein. Ganz bestimmt nicht. Da willst du nicht draußen sein. Aber wenn du bei solch einem Wetter in einem festen Haus bist, also gut geschützt, schön geheizt, dicke Fenster, ein neues und ein richtig gutes Dach möglichst. Und wenn du dir dann noch deine kuschelige Decke bis zu den Ohren hochziehen kannst, ja, dann soll es doch draußen regnen, dann soll es doch schütten und donnern, dann sollen doch die Blitze zucken und die Äste von den Bäumen krachen. Das macht dir alles nichts. Das macht dir alles nichts. Du bist in Sicherheit. Du bist im Warmen, du bist geborgen. Und so wird es sein, wenn du zu Jesus gehörst. Gottes Gericht, das unauslöschliche Feuer, es wird dich nicht ängstigen, es wird dich nicht beunruhigen. Jesus, er ist der kommende Sohn, doch du bist in ihm und bei ihm sicher geborgen. Wir kommen zum Schluss. Wir Menschen, wir bereiten uns ja gerne vor, ne? Besonders für den Ernstfall, da wollen wir gewappnet sein. Und wir haben gesehen heute in diesem, ja, durchaus herausfordernden Text, dass Jesus der kommende Sohn ist. Mit Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten ist noch nicht das Ende erreicht. Da steht noch etwas aus. Und dieser letzte Abschnitt von Gottes Geschichte mit uns, der kann kommen. Das kann losgehen. Durchaus zu unserer Zeit. Ein wichtiges Kapitel steht uns noch bevor. Sind wir da vorbereitet auf das Kommen von Gottes Sohn? Vorbereitet, wenn es ernst wird? Vorbereitet, echt umgekehrt, neu ausgerichtet? Machen wir das immer wieder? Vorbereitet, dass wir uns auch auf sein großes Versprechen, dass wir bei ihm geborgen sind, wenn wir uns an ihn so halten, dass wir uns auf dieses Versprechen auch gründen? Unser Text erschließt mit einer interessanten Anmerkung und die gebe ich uns zum Schluss mit. Der Landesfürst Herodes aber, der von Johannes zurechtgewiesen wurde wegen der Herodias, der Frau seines Bruders und wegen alles Bösen, das er getan hatte, fügte zu dem allen noch dies hinzu, er warf Johannes ins Gefängnis. Wir sehen also, dieser Herodes, einer der Mächtigen der damaligen Zeit, er war nicht so begeistert von Johannes, er mochte nicht, was er ihm gesagt hat. Er hat nicht positiv auf diese Botschaft vom kommenden Sohn reagiert. Er wollte die Ernsthaftigkeit der Situation nicht erkennen. Er weigerte sich auch umzukehren von seinen falschen Wegen. Er glaubte nicht dem großen Versprechen, das mit Jesus verbunden ist. Jesus ist der kommende Sohn. Und die Frage ist, wie reagieren wir? Wie reagierst du auf diese Aussicht? Wirst du gewappnet sein? Oder wirst du reagieren wie Herodes? Die Frage ist uns gestellt. Und die Frage ist, bereitest du dich vor? Es ist deine Entscheidung. Aber eins ist klar. Jesus kommt. Er ist der kommende Sohn. Amen.